Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Martin Zagatta. Willkommen an einem Tag, an dem Angst vor einem neuen Golfkrieg umgeht. Der mutmaßliche Angriff auf zwei Tankschiffe im Golf von Oman hat den Konflikt zwischen den USA und Iran dramatisch verschärft. Wir berichten gleich aus Washington, wo man das Mullah-Regime für die Attacken verantwortlich macht, und auch aus Teheran, wo diese Vorwürfe zurückgewiesen werden. Hierzulande verschärft sich der Streit darüber, wie man die explodierenden Mieten in den Griff bekommen kann. In der SPD wird da jetzt ein bundesweiter Mietendeckel gefordert. Auch das ein Thema in den Informationen am Abend, die wir jetzt aber mit der Eskalation im Golf beginnen. Die USA machen, wie gesagt, Iran für die Angriffe auf die beiden Öltanker gestern verantwortlich, mit Verweis auf Geheimdienstinformationen und auf ein Video, das ein Boot der iranischen Revolutionsgarden zeigen soll. Arthur Landwehr berichtet.
Ich glaube, dass es zu früh ist, über ein Abkommen mit Iran überhaupt nur nachzudenken. Die sind nicht bereit und wir sind auch nicht bereit, so Donald Trump in einem Tweet. Fast gleichzeitig präsentierte Außenminister Mike Pompeo Videos, die beweisen sollen, dass Iran hinter den gestrigen Angriffen auf zwei Öltanker steckt. Laut Pompeo zeigen sie ein Boot der iranischen Revolutionären Garden. Männer an Bord würden eine nicht explodierte Mine von einem der Tanker entfernen.
That the Islamic Republic of Iran is responsible for the attacks that occurred in the Gulf of Oman today. This assessment is based on intelligence, the weapons used, the level of expertise needed to execute the operation.
Geheimdienstberichte hätten gezeigt, dass die benutzten Waffen, der Sachverstand und die notwendigen Ressourcen dafür sprechen, dass der Angriff von staatlicher iranischer Seite kam. Vom Iran unterstützte Gruppen, so Pompeo weiter, hätten nicht die Fähigkeit, solche Operationen auszuführen. Präsident Donald Trump mischte sich am Morgen selbst in die Kommunikation dieses Vorfalls ein, in den Kampf um die öffentliche Wahrnehmung, hier in einem Telefoninterview. Iran hat es gemacht. Und Sie wissen, dass Sie es getan haben, weil Sie das Boot gesehen haben. Eine der Minen explodierte nicht und hatte wahrscheinlich überall Iran draufstehen. Der frühere Kommandant der Streitkräfte in der Region, Admiral William Fallon, nannte das Video im Sender NPR überzeugend.
It's very convincing to me. As Secretary Pompeo said, there's quite a bit of circumstantial evidence, but this video pretty much nails it.
Es seien Indizien, aber das Video bringe es schon auf den Punkt. Für Pompeo sind Angriffe auf Öltanker eine klare Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit. Es habe sich hier um nicht provozierte Attacken gehandelt. Den Hinweis, dass sich Iran gegen das Exportverbot für Öl wehren könne, ließ er nicht gelten. Keine Wirtschaftssanktionen würden der Islamischen Republik Iran das Recht geben, unschuldige Zivilisten anzugreifen.
Soweit Arthur Landwehr aus Washington. Der Iran hat die Vorwürfe der USA wie erwartet umgehend zurückgewiesen und als völlig haltlos bezeichnet. Das Ganze verbunden mit Hinweisen darauf, dass die USA und ihre Alliierten selbst für die Angriffe verantwortlich sein könnten. Das sei Sabotagediplomatie. Man fürchtet, so verlautet aus der iranischen Führung, dass damit ein Anlass für einen militärischen Konflikt geschaffen werden könne. Informationen von Michael Lehmann.
Außenminister Zarif reagierte am Morgen per Twitter auf die Anschuldigungen aus den USA. Der Vorwurf, hinter den mutmaßlichen Angriffen auf zwei Schiffe in der Straße von Hormuz stecke der Iran, sei Teil eines Komplotts. Politiker der USA und des Nahen Ostens, so Zarif, würden den Iran fälschlicherweise beschuldigen. Auch das Videomaterial, das das US-Militär veröffentlicht hat, kommentiert der iranische Außenminister. Es zeigt in Schwarz-Weiß eine angebliche Minenattacke auf einen Öltanker. Zarif kommentiert in seiner kurzen Twitter-Nachricht: Die USA zögen aus den Aufnahmen voreilige Schlüsse, ohne einen tatsächlichen oder ausführlichen Beweisschnipsel zu haben. Tatsächlich zeigen die Videoaufnahmen ein Patrouillenboot, dessen Besatzung an der Seitenwand eines großen Tankers angelegt hat und an der Außenwand des Tankers Dinge macht, die für Laien nur schwer zu interpretieren sind. Im staatlichen iranischen Hörfunk sagte ein Sprecher des Außenministeriums heute Morgen, der Iran sei für die Sicherheit in der Straße von Hormuz verantwortlich. Die Vorwürfe aus den USA seien deshalb alarmierend. Der Iran habe die Besatzung des gestern angegriffenen Tankers so schnell wie möglich gerettet, sagte der Sprecher des Außenministeriums in Teheran.
Teheran weist also die Vorwürfe der USA zurück, ein Bericht von Michael Lehmann. Der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres warnt jetzt vor einer großen Konfrontation. Wenn es etwas gäbe, was die Welt sich nicht leisten könne, sei das jetzt eine große Auseinandersetzung in der Golfregion. Er jedenfalls, so Guterres, sei tief besorgt. Und Ähnliches war heute auch aus Berlin zu hören. Reaktionen, die Cecilia Reible zusammenfasst.
Es ist 11:55, warnt CDU-Fraktionsvize Johann Wadephul. Die Lage rund um den Konflikt zwischen den USA und dem Iran werde jeden Tag gefährlicher, so der Außenpolitiker im Deutschlandfunk. Und er zieht eine historische Parallele.
Wir haben ja vor einiger Zeit zurückgeblickt auf die Entstehung des Ersten Weltkrieges, wie die Welt schlafwandlerisch in diesen Krieg gekommen ist. Und wir stehen in einer nicht vergleichbaren, aber doch ähnlichen Situationen, dass wir hier jeden Tag zusehen und es wird jeden Tag prekärer. Und man muss sich nicht wundern, wenn jetzt was Militärisches geschieht.
Besorgt über die Angriffe auf die Öltanker zeigt sich auch die Bundesregierung. Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer.
Das sind außerordentlich besorgniserregende Nachrichten. Jede Entwicklung, welche die ohnehin schon angespannte Lage in der Region jetzt noch weiter zuspitzt, gilt es zu vermeiden. Wir dürfen auf keinen Fall in eine Eskalationsspirale hineingeraten.
Wichtig sei es jetzt, die Hintergründe der Vorfälle eingehend zu untersuchen, sagte Demmer. Die Bundesregierung habe aber keine eigenen Erkenntnisse darüber, wer Urheber der Anschläge sein könnte. Die USA hatten den Iran für die Angriffe auf die Schiffe verantwortlich gemacht. Das US-Militär hat inzwischen ein Video veröffentlicht, das die Anschuldigungen beweisen soll. Markus Keim, Sicherheitsexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik, hält die Aussagekraft des Videos allerdings für begrenzt, wie er im ZDF sagte.
Man sieht zwar Schiffe, die nebeneinander liegen, etwas wird angebracht oder weggebracht, aber welche Schiffe es genau sind, zu welchem Zeitpunkt die Bilder aufgenommen worden sind, ist nicht erkennbar. Dementsprechend, glaube ich, die Beweiskraft, auf die die USA setzen, wird nicht so groß sein.
FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff mahnt eine lückenlose Aufklärung der Angriffe auf die Tanker an. Als Mitglied des Sicherheitsrats komme Deutschland dabei eine besondere Verantwortung zu, sagte Lambsdorff. Und sein CDU-Kollege Wadephul warnt die EU-Staaten vor Untätigkeit. Sie dürften nicht nur um ihre innenpolitischen Probleme kreisen.
Europa, Deutschland muss zur Kenntnis nehmen, dass wir am Rande einer kriegerischen Auseinandersetzung stehen, die, wenn sie geschehen sollte, ihresgleichen suchen würde. Wenn wir uns hier zu sehr mit uns selber in Europa beschäftigen, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn Probleme, außenpolitische Probleme, sicherheitspolitische Probleme weiter eskalieren.
Politikwissenschaftler Keim meint, die internationale Gemeinschaft habe die Brisanz der Lage erkannt. Er verwies auf die Vermittlungsversuche des japanischen Premiers und die Reise von Außenminister Heiko Maas in den Iran. Das Auswärtige Amt teilte mit, Maas habe am Morgen mit seinem französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian telefonisch über die Krise am Golf beraten. Auch werde sich der UN-Sicherheitsrat weiter mit dem Thema befassen.
Beim Deutschen Mietertag, bei der Versammlung des Deutschen Mieterbunds in Köln, hat Angela Merkel heute die Empörung zu spüren bekommen angesichts immer weiter steigender Mieten, vor allem in den Ballungsgebieten. Die Bundeskanzlerin, so hat sie heute bekräftigt, will der Knappheit und den hohen Mieten vor allem mit dem Bau neuer Wohnungen begegnen. Das allerdings reicht nach Ansicht der SPD nicht mehr aus. Die Sozialdemokraten wollen sich jetzt offenbar deutschlandweit für eine Mietendeckelung einsetzen, wie sie in der Hauptstadt ohnehin schon im Gespräch ist. Nadine Bader berichtet.
Vereinzelter Beifall, gut.
Die Bundeskanzlerin weiß, dass sie sich beim Mietertag in Köln einige Kritik anhören muss. Doch mit Charme geht sie in die Offensive, betont, wie wichtig ihr das Thema Wohnen sei. 13 Milliarden Euro werde die Bundesregierung in dieser Legislaturperiode investieren, rechnet die Kanzlerin dem kritischen Publikum vor. In den sozialen Wohnungsbau, das Baukindergeld und viele andere wohnungspolitische Maßnahmen. Ein gemeinsamer Verdienst von Union und SPD, betont Merkel.
Und wenn Sie hier meinen Koalitionspartner, die Sozialdemokraten, einfach mal so ein bisschen abgewatscht haben, dann darf ich Ihnen sagen, aus Ihrer Perspektive kämpfen die Sozialdemokraten doch für viele ihrer Anliegen. Das will ich dann der guten Ordnung halber noch einmal sagen.
Ob Merkel damit auch die Debatte um einen Mietendeckel meint, sie sagt es nicht. Aber eines steht fest, die Union hält davon gar nichts. Der Mietenexperte der Union, Jan-Marco Lutschak, sieht im Mietendeckel einen heuchlerischen Klassenkampf gegen private Kleinvermieter. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag, Eva Högl, verteidigt dagegen, wenn der Staat mit einem solchen Mittel in den Wohnungsmarkt eingreift, um Mieter zu schützen.
Wir sehen exorbitante Mietsteigerungen, Kieze verändern sich radikal und viele Menschen haben überhaupt keine Möglichkeit, eine Wohnung zu finden, geschweige denn sie zu bezahlen. Und der Mietendeckel könnte die Mietpreissteigerung erstmal abmildern. Wir wollen die Mieten einfrieren für 5 Jahre und in dieser Zeit natürlich kräftig bauen, damit genügend Wohnungen entstehen.
Losgetreten wurde die Debatte von der Berliner Landesregierung aus SPD, Linken und Grünen. Sie planen, dass Berlin als erstes Bundesland ab 2020 einen Mietendeckel einführt. Der kommissarische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel könnte sich einen bundesweiten Mietendeckel vorstellen. Wir werden das in der Koalition in den nächsten Tagen ansprechen und zum Thema machen, sagte er dem Tagesspiegel. Zuspruch bekommt er von den Linken, die einen bundesweiten Mietenstopp befürworten. Schäfer-Gümbels Parteikollegin Högl von der SPD widerspricht.
Es ist explizit ein landesrechtliches Instrument und der Bundesgesetzgeber ist da jetzt gerade nicht gefordert.
Dass die SPD bei dem Thema noch keine klare Linie hat, dürfte die Bundeskanzlerin freuen. Denn auch wenn Merkel den Mietendeckel auf dem Mietertag mit keiner Silbe erwähnt, wie wenig sie davon hält, lässt sie dann doch durchschimmern. Ihre Devise lautet: bauen. Und Merkel will es den Investoren nicht zu schwer machen.
Wir müssen natürlich auch ein Klima schaffen, in dem gerne gebaut wird.
350.000 neue Wohnungen pro Jahr verspricht die Bundeskanzlerin. Ein ehrgeiziges Ziel. 2018 waren es unter 300.000. Eine Aufgabe, die die Bundeskanzlerin also über den Mietertag hinaus begleiten wird.
Kommt ein Mietendeckel jetzt in ganz Deutschland? Die SPD will das zumindest zum Thema machen, hat aber noch keine klare Linie, wie Nadine Bader berichtet hat. Nach dem schlechten Abschneiden von Union und SPD bei den Europawahlen sah es so aus, als würde auch die Große Koalition zur Disposition stehen. Erst recht nach dem Abgang der SPD-Chefin Andrea Nahles. Gestern und heute haben die Koalitionsspitzen getagt. Herausgekommen sind vor allem Beteuerungen guter Absichten und des gemeinsamen Willens. Informationen von Stefan Detjen.
Gestern Abend bei Bier und Spargel Risotto im Kreuzberger Gartenlokal, heute in Arbeitsatmosphäre im Reichstagsgebäude. Die Fraktionsklausur von Union und SPD war eine Demonstration der Willigen. Sie wollten zeigen, wir können und wir wollen noch zusammen regieren. Viele Abgeordnete der Regierungsparteien ahnen nach den jüngsten Meinungsumfragen, dass ihre Zeit im Bundestag abgelaufen sein könnte, wenn die Koalition zerbricht und es zu vorgezogenen Neuwahlen kommt.
Ja, wir haben Lust darauf, weiterzumachen und gut weiterzumachen. Und das ist das Ergebnis dieser Tagung.
Beteuert Ralf Brinkhaus, Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion nach dem Ende der Klausur am Mittag. Neben ihm stehen Alexander Dobrindt für die CSU und der kommissarische Vorsitzende der SPD-Fraktion, Rolf Mützenich. Beide versichern in ähnlichen Worten, dass es nicht an guten Absichten und schon gar nicht an persönlicher Harmonie mangele. Zum Beleg präsentieren die Koalitionäre Ergebnispapiere zur Sozial- und Wirtschaftspolitik. Der jüngste Streit um den Solidaritätszuschlag ist angeblich beigelegt, die Union von der zuletzt erhobenen Forderung nach vollständiger Streichung abgerückt. Wie schon im Koalitionsvertrag vereinbart, soll der Steuerzuschlag für die obersten 10% der Einkommen bestehen bleiben. 90% der Steuerzahler dafür sollen bis 2021 befreit werden. Im Pflegebereich will sich die Koalition für höhere Löhne und Bürokratieabbau einsetzen. Besonders betont wird der Beschluss zur besseren Mobilfunkversorgung in ländlichen Räumen. Um die Abdeckungslücken für mobilen Telefon- und Internetempfang zu schließen, soll eine staatliche Infrastrukturgesellschaft gegründet werden. Sie soll auf bundeseigenen Grundstücken Sendemasten für den Mobilfunk bauen. Rolf Mützenich, kommissarischer SPD-Fraktionschef, meint:
Wir können uns eben nicht alleine auf den Markt verlassen, sondern wir sind der festen Überzeugung, dass der Staat auch hier eingreifen muss, wenn es zu diesen Lücken kommt, weil Menschen brauchen das Internet und insbesondere dann, wenn sie wünschen, auch in naher Umgebung Arbeitsplätze, zukunftsfähige Arbeitsplätze zur Verfügung zu haben, sind auch die Industrien, die Unternehmen auf diese Abdeckung auch angewiesen.
Die schwierigsten Streitthemen aber wurden auf der Klausur bewusst ausgeklammert. Offen bleibt die Gestaltung der Grundsteuer, die nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts bis zum Jahresende reformiert werden muss. Am Sonntagabend, so heißt es, könne es bei einer Sitzung des Koalitionsausschusses im Kanzleramt eine Lösung geben. keine Einigung dagegen zeichnet sich im Streit um die Grundrente mit oder ohne Bedürftigkeitsprüfung ab. Noch am Morgen hatte Carsten Schneider, der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, das Thema als Sollbruchstelle der Koalition markiert.
Hubertus Heil hat einen Vorschlag gemacht, der könnte sofort entschieden werden. Und ich hoffe, dass die CDU sich dort auch einen Ruck gibt. Ansonsten, finde ich, kann die Bevölkerung darüber dann auch abstimmen.
Abstimmung der Bevölkerung, das ist dann doch wieder der Fingerzeig auf mögliche Neuwahlen nach einem Ausstieg der SPD aus der Großen Koalition. Das Thema Grundrente könnte einen Anlass dafür bieten. Auch nach den Beteuerungen der guten Absichten und des gemeinsamen Willens bleibt die Große Koalition ein Bündnis auf unbestimmte Zeit.
Aus Berlin Stefan Detjen. Noch nicht gelöst, Sie haben das eben gehört, ist auch der Streit zwischen Bund und Ländern um die Reform der Grundsteuer. Bis Jahresende muss man sich auf ein neues Modell einigen, so die Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts. In der festgefahrenen Auseinandersetzung gibt es jetzt aber immerhin Bewegung, berichtet Matthias Reiche.
Geeinigt hat man sich noch nicht, doch es gibt Überlegungen, in welche Richtung es gehen könnte, sagt CDU-Fraktionschef Ralf Brinkhaus. Im Augenblick würden innerhalb der Regierungskoalition sehr intensive Gespräche geführt.
Aber da ist nichts finalisiert und da ist auch noch nichts entschieden.
Bundesfinanzminister Olaf Scholz wollte zur Berechnung der Grundsteuer bisher für alle Bundesländer ein wertabhängiges Modell. Dabei würde vor allem der Wert des Bodens und die durchschnittliche Miete eine Rolle spielen. Vor allem Bayern war vehement dagegen. Der Freistaat will ein Modell durchsetzen, bei dem sich die Höhe der Abgabe pauschal an der Fläche des Grundstücks orientiert. Offiziell bestätigen, dass es nun eine Einigung gäbe, wollte man im Bundesfinanzministerium nicht. Nadine Calvé ist dort Sprecherin.
Ich kann Ihnen dazu eigentlich nur sagen, dass die Gespräche darüber noch laufen und es keinen neuen Stand gibt. Und wenn es was Neues gibt, dann werden wir Sie sicher informieren.
Allerdings deutet sich an, dass Bundesfinanzminister Scholz sich nun entschlossen hat, zweigleisig zu fahren. So will der SPD-Politiker seinen Gesetzentwurf einbringen, allerdings mit Öffnungsklauseln für die Länder, die dann selbst entscheiden können, ob sie dem Bundesgesetz folgen oder einen eigenen Weg gehen wollen. Ähnlich wie es beispielsweise beim Jagdrecht praktiziert wird. Auch der neue SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich ist optimistisch, dass dies die Basis für eine Einigung sein könnte.
Es gibt ja schon seit mehreren Wochen und Monaten eine Diskussion über diese Frage. Und dass wir natürlich auch unter Zeitdruck sind, wissen wir alle, weil wir wollen eine Lösung, die tragfähig ist für die Kommunen. Aber wir wollen auch sehr selbstbewusst sagen, die Fraktionen im Deutschen Bundestag haben hier noch ein Wort mitzureden. Und möglicherweise wird es in den nächsten Tagen vielleicht auch ein stärkeres noch Zusammenrücken geben mit der Bundesregierung.
Davon geht offensichtlich auch Bundeskanzlerin Angela Merkel aus. Auf dem Mietertag in Köln hat sie am Freitag ihren Parteifreunden und den SPD-Kollegen auf jeden Fall schon einmal den Zeitkorridor für eine Einigung bei der Grundsteuer vorgegeben.
Da werden wir jetzt in der nächsten Woche mit großer Wahrscheinlichkeit, sage ich mal, einen Gesetzentwurf vorstellen, der dann noch schwierige parlamentarische Beratungen und Beratungen im Bundesrat hat.
Und sehr wahrscheinlich auch eine Grundgesetzänderung nötig macht. Dabei wäre die Regierung allerdings auf Stimmen der Opposition angewiesen. Die ersten Reaktionen aus den Reihen von FDP und Grünen lassen allerdings vermuten, dass auch dies nicht einfach werden dürfte.
Zeitdruck, aber noch keine Einigung bei der Reform der Grundsteuer. Ein Bericht von Matthias Reiche. Dürfen die Sicherheitsbehörden Sprachassistenten wie Alexa abhören? Sollen sie mehr Befugnisse erhalten im Umgang mit kriminellen Clans? Und was ist mit Abschiebungen in Staaten, die als so gefährlich gelten wie etwa Afghanistan oder gar Syrien? Darüber haben die Innenminister der Länder jetzt zwei Tage in Kiel beraten. Mit welchen Ergebnissen, das schildert Christian Wolf.
Schon vor der Innenministerkonferenz ist das Thema Abschiebungen kontrovers diskutiert worden. In einem Punkt konnten sich die Minister und Senatoren nun in Kiel einigen. Bis Ende des Jahres soll niemand nach Syrien abgeschoben werden. Jetzt soll das Auswärtige Amt bis zum Herbst die Sicherheitslage in dem Land neu bewerten. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius.
Nur auf der Grundlage eines aktualisierten Lagebildes, eines detaillierten Berichtes über die Lage in Syrien, die eine Verbesserung am Ende der Lage wirklich ausweist, könnte man dann darüber nachdenken, irgendwann mit Gefährdern und Tätern sie abzuschieben, beziehungsweise schwere Straftäter dann nachdenken.
Keine Einigung gab es dagegen bei dem Thema Abschiebungen nach Afghanistan. Die unionsgeführten Länder wollen nicht nur verurteilte Kriminelle abschieben, sondern auch andere Flüchtlinge. Viele SPD-geführten Länder lehnen das allerdings ab. Bundesinnenminister Horst Seehofer verwies auf die klare Linie innerhalb der Bundesregierung, wonach nach Afghanistan abgeschoben werden darf.
Ich respektiere, dass wir unterschiedliche politische Zusammensetzungen der Parlamente auf Landesebene haben, der Landesregierungen, und dass eine Landesregierung nicht gebunden wird durch etwas, was wir in Berlin beschließen. Boris wird von mir nie gehört haben, dass ich seine Position zu Afghanistan öffentlich kritisiere.
Der Bundesinnenminister machte auch noch mal deutlich, dass Smart-Home-Geräte wie beispielsweise Alexa oder Google Home nicht abgehört werden sollen.
Wir bekämpfen Terroristen, wir bekämpfen Extremisten, wir bekämpfen Verbrecher und wir bekämpfen nicht die Medien, die Journalisten oder die Kinderzimmer. Es hat auch niemand irgendeinen Versuch über irgendwelche Umwege und Tricks gemacht, sondern es war immer unsere Position und die bleibt auch so.
Auch wollen Bund und Länder künftig stärker gegen Clankriminalität vorgehen und deshalb enger zusammenarbeiten. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius.
Wichtige Punkte dabei sind natürlich ein bundeseinheitliches Lagebild, das gibt es bislang nicht, und eben auch die internationale Zusammenarbeit auf Ebene der Sicherheitsbehörde hier zu verbessern. Also ein ganzes Bündel von Maßnahmen in diesem Kontext, und das finden wir richtig, richtig gut, um das mal so zu sagen.
Auch wollen die Innenminister und Senatoren stärker gegen die Verbreitung von Kinderpornografie vorgehen. Auf der Konferenz in Kiel einigten sie sich darauf, dass die Höchststrafe für den Besitz und für die Verbreitung von Kinderpornografie angehoben wird. Für den Gastgeber, Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote, ein wichtiges Zeichen.
Wir können es einfach nicht tolerieren. Und die Möglichkeiten, die sich da über das Netz momentan ergeben, dürfen bei allem Rechtsschutz auch von Netzen nicht dazu führen, dass das Thema Kinderpornografie sich weiter ausbreitet.
Auch über Fußballspiele ist in Kiel auf der Innenministerkonferenz gesprochen worden. Allerdings lehnen es die Politiker ab, dass die Vereine an den Kosten für die Einsätze beteiligt werden. Stattdessen verlangen sie, dass vor allem die großen Fußballvereine mehr für Prävention tun müssen. Sie sollen vor allem dafür sorgen, dass Pyrotechnik und bekannte Gewalttäter nicht in die Stadien gelangen.
Weiterhin also Streit um Abschiebungen nach Afghanistan. Und Stichwort Abschiebung, da ist heute im baden-württembergischen Landkreis Ravensburg ein 39-jähriger Asylbewerber zu Tode gekommen. Er sollte von der Polizei im Morgengrauen abgeschoben werden, obwohl er mit einer Deutschen verheiratet war. Thomas Wagner.
Der tödliche Zwischenfall ereignete sich kurz, nachdem die Polizei gegen 6.20 Uhr mit zwei Streifenwagen vorgefahren war. Der 39-jährige Algerier, der in der oberschwäbischen Gemeinde Beienfurt bei Ravensburg lebte, sollte abgeschoben werden. Nach Darstellung der Polizei habe der Mann mit dem Packen seiner persönlichen Sachen begonnen und dann, wie es im Polizeibericht heißt, eine günstige Gelegenheit genutzt, um aus einem geöffneten Fenster zu klettern. Dabei sei der Flüchtling aus dem Fenster gefallen und aus dem dritten Stockwerk des Wohnhauses etwa 8 Meter in die Tiefe gestürzt, wo er auf Rasengittersteine fiel. Ein Polizist soll noch versucht haben, ihn festzuhalten, vergeblich. Der Mann sei noch an der Unglücksstelle gestorben, heißt es bei der zuständigen Polizeidirektion Konstanz. Dort bestätigte ein Sprecher auch, dass der 39-jährige Algerier mit einer deutschen Ehefrau verheiratet gewesen sei, was eigentlich ein Grund gewesen wäre, ihn nicht abzuschieben. Weswegen die zuständigen Behörden trotzdem zum Mai 2019 seine Ausweisung und nun seine Abschiebung verfügten, ist derzeit völlig unklar. Die Polizei wollte hierzu keine Stellung beziehen und verwies auf die zuständige Staatsanwaltschaft Ravensburg, die aber am späten Nachmittag nicht mehr erreichbar war. Wie aus Oberschwaben verlautete, soll der 39-jährige Algerier bereits im Jahre 2011 eine Ablehnung seines Asylantrages bekommen haben. Allerdings habe er bis Mai 2019 über eine Aufenthaltsduldung verfügt. Weshalb die aufgehoben wurde, ist bislang nicht bekannt.
Der Streit um das geplante Eurozonenbudget wird immer absurder. Nach einer Nachtsitzung einigten sich die Finanzminister der Eurozone auf ein solches Budget, wie es sich vor allem Frankreichs Präsident Macron wünscht. Der Haken dabei, das ist ein Haushalt ohne Finanzierung, ohne Geld also. Über das lange Ringen mit wenigen Fortschritten berichtet Stefan Überbach.
So, ich möchte gern auf Deutsch beginnen für die Hauptsache. Und zwar der Geburtstag von Olaf Scholz,
sagt Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire und überreicht seinem deutschen Amtskollegen als Geschenk eine Flasche Rotwein, genauer gesagt einen Bordeaux. Olaf Scholz wird heute nämlich 61 und hat sozusagen in seinen Geburtstag hinein verhandelt, bis morgens um 16:30. Dann war in Sachen Eurozonenbudget immerhin ein Minimalkompromiss unter Dach und Fach, obwohl einige der Beteiligten das natürlich ganz anders sehen und von einem großen Sprung nach vorne sprechen oder sogar von einer Art Revolution.
To me, this is a mini revolution.
It's not just a step, it is a very
big jump.
Dass sich der deutsche und der französische Finanzminister demonstrativ zufrieden zeigen, liegt auf der Hand. Schließlich werben sie schon seit längerem um Unterstützung für ihren gemeinsamen Vorschlag und verbuchen es als Erfolg, dass sich jetzt alle zumindest über die Eckpunkte für den neuen Haushalt einig geworden sind. Allerdings ist eine ganze Reihe wichtiger Fragen nach wie vor offen. Zum Beispiel, wo das Geld für das Prestigeprojekt von Frankreichs Präsident Macron herkommt und wofür genau es ausgegeben werden soll.
More work is definitely needed to define the appropriate sources of financing.
Es liegt noch einiges an Arbeit vor uns, um die angemessenen Finanzierungsquellen zu definieren, sagt Euro-Gruppenchef Mario Centeno. Soll heißen, wirklich weitergekommen sind wir eigentlich nicht. Das gilt auch für die Frage, wie groß der neue Extrahaushalt für die 19 Euro-Länder denn überhaupt sein soll. Dreistellige Milliardenbeträge, wie sie Macron vorgeschlagen hatte, wird es jedenfalls nicht geben. Im Gespräch sind etwa 17 Milliarden Euro, verteilt auf 7 Jahre. Für Bruno Le Maire ist das aber kein Problem.
Size at the beginning is not of the essence. The solidity of the basis is of the essence.
Die Größe des Budgets ist zum Start nicht das Wichtigste. Entscheidend ist die Grundlage. Dazu gehört nach Lesart des französischen Finanzministers, dass die 19-Euro-Länder ab jetzt ihre Wirtschaftspolitik miteinander koordinieren oder wenigstens damit anfangen. Denn der neue Geldtopf soll dabei helfen, mit Reformen und Investitionen die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und für vergleichbare wirtschaftliche Verhältnisse in der Eurozone zu sorgen. EU-Währungskommissar Pierre Moscovici ist zwar mit den Fortschritten insgesamt unzufrieden, vor allem weil bei der geplanten europäischen Einlagensicherung für Sparguthaben nichts vorangeht. Moscovici sagt aber auch, mehr war angesichts der großen politischen Differenzen einfach nicht drin.
Let's not underestimate the symbolic importance of.
Wir sollten die symbolische Bedeutung nicht unterschätzen, auch wenn unsere Arbeit noch nicht vorbei ist. Aber wir dürfen jetzt nicht enttäuscht sein. Die Grünen im Europaparlament sehen das ganz anders. Sie sprechen von einer verpassten Chance. Finanzexperte Sven Giegold findet, aus dem geplanten großen Wurf ist ein ziemlich kleiner Schritt geworden.
Ein Eurozonenbudget ohne Geld, ein Bericht von Stefan Überbach. Formell hat die britische Regierung die Auslieferung des WikiLeaks-Gründers Julian Assange an die USA zwar schon gebilligt, ob Großbritannien ihn aber tatsächlich ausliefert, soll nun nach einem Gerichtsbeschluss doch erst im nächsten Jahr entschieden werden. Sven Weingärtner.
Nachdem im Vorfeld unklar war, ob Julian Assange gesundheitsbedingt an der Anhörung im Gericht teilnehmen kann, wurde er per Video aus dem Gefängnis zugeschaltet. Dort verbüßte er eine Haftstrafe, weil er gegen Kautionsauflagen verstoßen hatte. Assange sagte, dass in diesem Verfahren 175 Jahre seines Lebens auf dem Spiel stünden. Das ist die Höchststrafe, die er in den USA bei einer Verurteilung wegen Spionage und Veröffentlichung geheimer Dokumente zu erwarten hätte. Assange verteidigte zudem seine Enthüllungsplattform. WikiLeaks sei keine Hackerorganisation, sondern ein Herausgeber brisanter Informationen. Vor dem Gerichtsgebäude hatten sich mehrere Dutzend Unterstützer versammelt. Sie sehen in dem Verfahren gegen Assange einen Angriff auf die Presse und die Meinungsfreiheit und forderten, Assange freizulassen. Mit einer Entscheidung über eine Auslieferung in die USA ist nun im Februar zu rechnen. Diesen Termin legte das Londoner Gericht fest. Sollte dem Antrag stattgegeben werden, könnte Assange dagegen allerdings Rechtsmittel einlegen. Das würde ein jahrelanges Verfahren bedeuten.
Aus London, Sven Weingärtner. Vor 3 Jahren ist der regierungskritische türkische Journalist Can Dündar nach Deutschland geflohen. Darauf hatten die türkischen Behörden seiner Ehefrau den Reisepass entzogen. Doch nun ist es offenbar auch ihr gelungen, sich nach Deutschland abzusetzen, berichtet Christian Butkereit.
Nach eigenen Angaben ist Dilek Dündar seit Dienstag in Deutschland. Wie sie dorthin gekommen ist, wollte sie nicht sagen. Die türkische Ausreisesperre gegen sie besteht weiter. Sie war verhängt worden, nachdem ihr Ehemann Can Dündar vor 3 Jahren nach Deutschland geflohen war. Strafrechtliche Vorwürfe gegen Dilek Dündar liegen nicht vor. Trotzdem wurde ihr der Reisepass abgenommen, sodass sie die Türkei nicht auf legalem Wege verlassen konnte. Ihren Ehemann und ihren Sohn, der in London studiert, habe sie 3 Jahre lang nicht gesehen, so Dündar. Sie sagte, alle rechtlichen Schritte, ihre Ausreisesperre aufheben zu lassen, seien ins Leere gelaufen. Ihr Mann war Chefredakteur der regierungskritischen Zeitung Cumhuriyet. Gegen ihn läuft in der Türkei ein Gerichtsverfahren wegen Terrorvorwürfen und Spionage. Dafür drohen ihm bis zu 20 Jahre Haft. Ausreisesperren bestehen derzeit auch gegen rund 40 Deutsche in der Türkei, darunter der Kölner Sozialwissenschaftler Adil Demirci. Über eine Aufhebung seiner Ausreisesperre soll heute noch ein Gericht entscheiden.
Aus Istanbul Christian Butkereit. In unseren Kommentaren ab 19.05 Uhr ist die Eskalation zwischen den USA und Iran das beherrschende Thema, die Gefahr eines neuen Golfkriegs. Aktuelle Berichte unserer Korrespondenten dann wieder um 23.10 Uhr in der Sendung Das war der Tag. Und das waren die Informationen am Abend heute mit Martin Sagatta.